Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag, Trinitatis, weiter, und zwar von Vers 5. Wir haben es vorhin schon angedeutet gehört. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich. Sende mich. Und er sprach: Geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte: Herr, wie lange? Er antwortete: Bis die Städte verwüstet liegen, so dass niemand mehr darin wohnt, und die Häuser Menschen leer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch auf dieser wiederum der Vertilgung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fällen doch noch ihren Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Samen als Wurzelstock. Das, was wir eben gehört haben, ist keine erfundene Geschichte, denn sie beginnt ja auch nicht märchenhaft: Es war einmal, wie wir von Grimms Märchen her kennen. Dieser Bericht beginnt mit einem genauen historischen Datum. Es war das Todesjahr des Königs Usia. Der lebte 740 vor Christi. Und in diesem Jahr ereignete sich noch etwas, das die Welt veränderte. Remus und Romulus wurden 740 vor Christi geboren. Das waren die Gründer jener Stadt, die wie keine andere politische und religiöse Macht die Menschheit geprägt hat. Bis heute. Wir kennen das ja auch noch aus der EU, die römischen Verträge. Usia war König in Israel, und zwar wurde er mit 16 Jahren zum König gekrönt. 16 Jahre. Und er regierte 52 Jahre. Mit 16 Jahren gekrönt und 52 Jahre regierte er in Israel. Und er förderte den Ackerbau, grub Brunnen in der Wüste und nahm Stadtsanierungen in Juda vor. Mauern wurden wieder aufgerichtet, Häuser wurden wieder gebaut. Mit einem Wort: Vollbeschäftigung. Sein Ruhm reichte sogar bis Ägypten. Und die haben es in der Geschichtsschreibung ja so auf sich, dass sie fremde Könige und fremde Länder gar nicht gerne erwähnen. Aber Usia ist einer der wenigen Könige, die in der Geschichtsschreibung Ägyptens Widerhall gefunden hat. Hierher wurden gebracht die Knochen Usias, des Königs von Juda, und nicht zum geöffnet werden. Das steht auf einer Grabplatte auf einem Stein in Ägypten. Kein anderer König, nicht mal Alexander der Große oder Cäsar, wurden so erwähnt wie dieser König Usia. Das muss schon ein gewaltiger Ruf gewesen sein, den dieser König ausbreitete durch das, was er geleistet hat. Doch auch gute Menschen müssen eines Tages aus diesem Leben treten. Stirbt ein König, so ist das schon etwas anderes, als wenn ein einfacher, unbekannter Mensch abtritt. Das Volk der Juden hatte Staatstrauer. Und vor ihnen war die bange Frage: Nach 52 Jahren, ja, Kohl hat noch nicht mal so lange geregiert hier, nicht? Nach 52 Jahren Vollbeschäftigung stellt sich doch die Frage, wie wird es weitergehen? Wie wird es weitergehen mit dem Nachfolger? Wird sein Sohn das Erbe, sein Sohn Jotham, das Erbe im Sinne seines Vaters weiterführen? Und wer die Geschichte der Königin Israels einmal gelesen hat, sieht immer, dass es auf und ab war. Ein guter Vater, schlechter Sohn, guter Sohn, schlechter Vater oder umgekehrt. Es war immer ein Auf und Ab. Und deshalb ist die Frage auch berechtigt, wie wird es weitergehen? Wird er im Sinne seines Vaters weiterführen, die Politik, die wir hier 52 Jahre erlebt haben? Das sind schon bald 2 Generationen oder 3 Generationen zur damaligen Zeit. Auch der Prophet beschäftigte sich mit ähnlichen Fragen. Aber nicht nur die Wirtschaft lag ihm am Herzen, die Beziehung der Menschen zu Gott war ihm viel wichtiger. In den ersten 5 Kapiteln vom Jesaja-Buch spüren wir den Frust des Propheten. Es lohnt sich, diese einmal nachzulesen. Das auserwählte Volk Gottes hat sich von Jahwe abgewandt. Den Götzen aus Metall, Stein und Holz liefen die Menschen damals hinterher. Der Zustand damals hat so einiges mit unserer Gegenwart zu tun. Ich lese nur einmal das Kapitel 5, Vers 8 und 9. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren spricht der Herr der Herrscharen, fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, große und schöne, unbewohnt. Immobilienblase war damals schon. Kommt uns auch bekannt vor, nicht? Ihr könnt Häuser kaufen in den USA, noch und nöcher. Stehen alle marot dort, weil Menschen sich übernommen haben. Was ist aus dem Land der Reformation geworden? Nur ein 500-Jahr-Jubiläum? Wenig ist noch vorhanden. Ich habe ein Interview mit dem Bischof Oster, der zurzeit in Passau Bischof ist, mitgebracht. Dieses Interview hat er gehalten. IDEA, ist das vielleicht bekannt? Da hat er ein Interview gegeben. Ich zitiere ihn jetzt hier. Die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland wird weiter sinken, sagt er. Aber die der ernsthaften Christen wird zunehmen. Diese Erwartung äußert der Bischof des katholischen Bistums Passau, Stefan Oster, in einem Interview mit der evangelischen Blablabla, anlässlich und so weiter. Oster rechnet damit, dass die Säkularisierungsfolgen für die Kirche weiter steigen werden. Und jetzt kommt wieder Original-Oster-Text. Der Druck, sich zu rechtfertigen, warum man überhaupt noch Christ ist, wird wachsen. Der Bischof spricht von einem Auszug aus den Volkskirchen. So habe sich der Anteil der Katholiken, die am Sonntag den Gottesdienst besuchen, in den letzten 25 Jahren halbiert. Und das im katholischen Bayern. Er lag nach der jüngsten Statistik 2014 bei 10,9% der 23,9 Millionen Mitglieder. Auf evangelischen Seite bei 3,5% von 22,6 Millionen. Oster nennt die Lage der Kirche paradox. Jetzt wieder original. Dank der guten Konjunktur haben wir so hohe Einnahmen wie selten. Gleichzeitig haben wir so wenig Besucher wie nie zuvor. Geld macht aber keine Gläubigen. Der Kirchenleiter nennt mehrere Gründe für den Rückgang. So lebe man im Westen seit 70 Jahren im Wohlstand. Seit der Aufklärung im 18. Jahrhundert hält der Siegeszug der empirischen Wissenschaft an, der mit der Säkularisierungsschüben verbunden ist. Jetzt wieder Oster. Wir erleben Individualisierung, Ökonomisierung der Lebensbereiche und anderes mehr. Viele kirchliche Mitarbeiter seien selbst so weit säkularisiert, dass sie über den christlichen Glauben kaum noch Auskunft geben können. Wären in der Kirche überall Menschen, die aus der Erfahrung der Liebe Christi leben und handeln würden, hätte das eine große Anziehungskraft. Ein katholischer Bischof. Ich werde nachher noch mal zitieren. Zum Heulen sieht es doch im christlichen Abendland aus. Zurück zum Text. Jesus fragt, was ist im Volk Israel, im Volk Gottes, noch an echter Glaubensbeziehung und Gottesbeziehung vorhanden? Und er schaut seine Menschen an und er lässt den Kopf hängen und sagt, sehr, sehr wenig. Es ist nicht mehr viel vorhanden. Doch mitten in seinem Frust offenbart sich dem Jesaja der Herr. Und wisst ihr, wen Jesaja dort gesehen hat? Es war Jesus. In Johannes 12, ab 37. Obwohl er, Jesus, aber so viele Zeichen vor ihnen getan hat, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und jetzt kommt das. Dies sprach Jesaja, als er seine, Jesu Herrlichkeit sah und von ihm redete. Der präexistente Jesus hat sich dem Jesaja dort offenbart. In einer Vision, in einer gewaltigen Vision. Und derselbe Jesus will heute, hier und heute in der Kreuzkirche, seine Herrlichkeit offenbaren. Und es ist für Nachfolger Jesu schon wichtig, dass sie ihren Herrn Sonntag für Sonntag in besonderer Weise begegnen. Deshalb haben wir die Gottesdienste. Und wisst ihr warum? Denn sie verlassen nachher den Gottesdienst. Dort ist Sterben mit Christus zu sehen. Aber ich schlage vor, dort noch etwas hinzuschreiben. Du betrittst jetzt Missionsfeld, wenn du aus dieser Kirche rausgehst. Du betrittst jetzt Missionsfeld. Das ist dort draußen. Du bist hier, um Gott zu verherrlichen, um Impulse von ihm zu bekommen. Für die Arbeit draußen auf dem Missionsfeld, in der Nachbarschaft, in der Schule, auf der Arbeitsstelle oder wo auch immer. Menschen für Jesus gewinnen, das ist auch das große Thema des Stefan Oster. Zur Frage, wie die Kirche 2042 aussehen wird, wenn er in den Ruhestand tritt, meinte Oster, sie werden aus kleineren, dafür aber lebendigeren und entschiedeneren Gemeinden oder Gemeinschaften bestehen. Sie werden stärker missionarisch aktiv sein. Das hat er als Vision für seine Kirche. Sie wird schrumpfen, aber die Zahl der ernsthaften Christen wird steigen. Und sie werden aktiv sein, missionarisch aktiv sein. Wie war das bei Jesaja? Er sah den Herrn auf einem Thron, Bildsprache. Was bedeutet das? Die Mächtigen dieser Erde, die gekrönten und nicht gekrönten Häupter, sitzen auf einem Thron und dadurch wird ihre Autorität hervorgehoben und gestärkt. Die großen Chefs einiger Industriekonzerne thronen auch hinter ihren gewaltigen Schreibtischen. Und ich habe solche kennengelernt, solche Chefbüros auf der oberen Etage. Und vor dem Tisch steht ein nicht ganz so großer Sessel, aber sehr weich gepolstert, damit derjenige, der zum Rapport, zum Chef kommen muss, erstmal einsackt und er sich minderwertig vorkommt. Mit diesem psychologischen Trick wollen sie ihrer Macht noch mehr Ausdruck geben. Und Jesus? Jesus ist ganz anders. Er wurde von Gott zum Herrn über alle Menschen, alle Tiere, alle Sonnensysteme und Sterne gesetzt. Und vor ihm, so sagt die Heilige Schrift, werden sich einmal alle Knie beugen. Und Jesus sagt selbst, Matthäus am letzten, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und für uns heißt das heute Morgen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin nach Puchheim, nach Oberbayern und wer gut zu Fuß ist, ins Allgäu und mache zu Jüngern alle Bewohner dieser Ortschaften. Sie haben es nötig. Meine Frau und ich sind einmal von Marburg quer durch, nicht an der Autobahn, die Landstraße gefahren nach Dillenburg. Und so viele kleine Weiler. Und ich habe mich da gefragt, wer bringt denen die Botschaft? In den Städten ist das ja möglich. Aber diese einzelnen Höfe, wer bringt denen die Botschaft? In der Schweiz haben wir es getan. Appenzeller Land, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben Bücher in die Häuser gebracht, in die abgelegenen Bauernhöfe. Und einige haben das als ihre Missionsarbeit erkannt und weitergeführt. Bis nachher in Südtirol hinein und in Meran gibt es heute eine Gemeinde. Als Christ stehst du unter der Autorität Jesu. In seinem Rampenlicht stehst du. Und darum bist du nicht allein, wenn du seinen Auftrag ausübst. Der Herr begleitet dich mit seiner Macht. Wir sind keine armen Würmchen. Wir sind ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes, durch das das ganze Universum, die zig Milchstraßen, geschaffen wurde. Diese Kraft ist in uns. Das nächste Bild. Der Kleidersaum Gottes füllte den Tempel. Ich deute dieses Bild als die Allgegenwart Gottes. Im selben Propheten, Kapitel 66, Vers 1 steht, der Himmel ist mein Thron und die Erde meiner Füße Schemel. Jesus ist seit Himmelfahrt und deshalb musste er zurück zum Vater, nicht an einen Ort gebunden. Er ist überall. Wir sind hier zusammen in seinem Namen. Er ist hier. Und gehen wir dann raus ins Missionsfeld und gehen zu den Menschen, dann ist er schon dort. Wie oft habe ich das erlebt, wenn ich zu Menschen kam, die waren vorbereitet. Da hat Jesus schon Arbeit geleistet, obwohl sie gar nichts gespürt haben von der Kraft des Heiligen Geistes. Und es dauerte nicht lange, wir hatten einen Anknüpfungspunkt und wir konnten uns über das Wesentliche unterhalten. Jesus geht voran. Das ist nicht nur ein Lied auf dem Friedhof, sondern es heißt ja weiter auf der Lebensbahn. Das, was vor dem Friedhof geschieht, da muss Jesus uns vorangehen. Er ist immer, immer das Erste. Und wo er ist, da müssen wir erstmal hinkommen. Kein Winkel dieser Erde ist ihm unbekannt. Ist das nicht ein Trost? Seine Allmacht, seine Allgegenwart begleiten dich. Hauptsache, du gehst. Setz dich in Bewegung. Wenn nachher der Gottesdienst zu Ende ist und den Kaffee getrunken hast und den Stück Kuchen geknabbert hast, dann gehst du zu deinem Auto. Und dann setzt du dich nicht an das Steuer und machst, spielst Motor. Nein, du stellst den Motor an. Und dann legst du einen Gang ein. Und dann kannst du dein Auto bewegen. Vorher nicht. Dann machst du höchstens von innen die Scheibe nass. Nur ein rollendes Auto oder ein fahrendes Schiff kann man in gewisse Richtungen bewegen. Seraphim standen über ihm. Der Herr hat Begleiter und Boten, von denen wir nur träumen. Wer fährt einen Sechszylinder? So ein Audi 6 oder 8 Mercedes? Nee. Jesus hatte auch keinen. Und Gott hat auch keinen. Diese Wesen haben 6 Flügel. Gibt es Flugzeuge mit 6 Turbinen? Höchstens 4, auf jeder Seite 2. So viel wie ich weiß. Kein Herrscher kann sich solche Boten leisten. Oder hat sie in seinem Gefolge. Und was für uns unmöglich ist, ist für Gott möglich. Uns sind die Hände gebunden in unseren Aktionen, ihm aber nicht. Wir sind in unseren Bedürfnissen eingeengt. Er aber nicht. Gott ist so ganz anders als wir. Er ist heilig. Gott ist heilig. Jesus ist heilig. In seinem Wesen ist Jesus so rein, so sauber, so ehrlich. Er ist der Herr der Herrscharen oder im Altlutherdeutsch Herr Zebaoth. Und die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und Heiligkeit ist jene Eigenschaft Gottes, die ihn vom Menschen unterscheidet. In 1. Johannes 1, Vers 5 steht, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und in diese göttliche Herrlichkeit kann Jesaja nicht mehr hineinschauen. Das ist aus und vorbei. Und er wendet sich ab. Und wen sieht er? Er sieht sich selbst. Er sieht sich selbst. Jesaja steht noch unter dem mächtigen Bild, das er eben gesehen hat. Und das Erlebnis nimmt ihn gefangen. Die Gegenwart des Herrn stellt den Propheten in Frage. Und er sagt, wehe mir, ich vergehe. Das Licht Gottes deckt seine Sündhaftigkeit auf. Schaut euch mal um. Die Kreuzkirche ist mit gutem Licht ausgestattet und sehr gleichmäßiges Licht. Der Frühjahrsputz hat sich gelohnt. Man sieht nichts, alles in Ordnung, kein Staubkörnchen. Doch lasst mal einen Sonnenstrahl hier reinkommen. Dann seht ihr die Staubflöhe tanzen. Und das hat Jesaja erlebt. Mit unserer Selbstgerechtigkeit ist es nicht weit her. Die Bibel sagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Jesaja 64, Vers 5. Unsere Gerechtigkeit ist in den Augen Gottes null und nichtig. Meine Gerechtigkeit bringt mich nicht in das Reich der Himmel. Denn es ist nicht besser als die Gerechtigkeit damals im Volk Israel oder auch der Menschen zur Zeit Jesu. Und im Licht Gottes erkennt Jesaja die Unreinheit seiner Lippen. Große Predigten hat er schon gehalten, ersten 5 Kapitel. König und Volk haben seinen Ruf zur Buße, zur Umkehr vernommen, aber es geschah nichts. Mein Lieblingsprophet im Alten Testament ist der Jeremia. Der tut mir leid. 40 Jahre gepredigt und nicht eine Bekehrung. Boah, den hätten wir doch schon von der Pastorenliste gestrichen, oder? Das ist ja immer die Frage, wie viel taufen? 40 Jahre und keine Bekehrung. Und Jesaja predigte auch schon, 5 Kapitel lang. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das waren. Und nichts hat sich geändert. Erst im Lichte Gottes erkannte Jesaja, dass seine Lippen gereinigt werden mussten, bevor er weiterreden konnte. Jesaja sah in der Gegenwart Jesu seine Sündhaftigkeit. Und Petrus gesteht, nachdem er die Macht und Stärke Jesus erkannt hat, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Lukas 5, Vers 8. Erweckung, davon träumen wir. Und ich habe als Kind in einem Erweckungsland gelebt. Das war damals noch zu spüren, was damals 1800 paar zerquetschte geschah im Ravensberger Land. In Bünde mussten die Rechtsanwälte ausziehen. Wisst ihr warum? Sie hatten keine Arbeit mehr. Stellt euch das mal vor! Ja, die hatten auch kein Datenschutzgesetz damals. Erweckung beginnt meist mit einem oder mit ein paar wenigen. Und immer dann, wenn Umkehr geschieht, vollbringt der Geist Gottes große Wunderwerke. Das Wirken Gottes fängt in unserem Bericht hier bei einer Person an. Und nicht bei den Götzendienern draußen, sondern bei dem, der Gott aus ganzem Herzen heraus dienen will. Bei dem beginnt es. Willst du nicht, wollen wir nicht die Ersten sein? Siehst du dich im Lichte Gottes, dann wirst du auch ein Auge für deine Zeitgenossen bekommen. Was Jesaja an sich erkannte, sieht er auch in seinem Volk. Es war ein Volk von unreinen Lippen. Ihr Gottesdienst war von oberflächlicher Art. sodass Gott sagen muss, ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Ist das nicht ein Schock für ein Musikteam? Gewaltig, nicht? Israel lebte in der Gottesferne. Jesaja wurde gereinigt. Gott fängt beim Einzelnen an, bevor er die vielen reinigt. Seine Lippen wurden mit glühenden Kohle vom Altar gereinigt. Hier, bei unseren Lippen, fängt Gott an. Und es hat ja schon etwas Unheimliches mit der Zunge und mit den Lippen auf sich. Unheimlich. Mit unseren Worten können wir auf der einen Seite trösten, Mut zusprechen, frohe Botschaften vermitteln. Und dann können wir ihm böse Worte aus diesem Mund herausschleudern, sodass der Gegenüber vor Schreck auf den Rücken fällt. Ich habe das erlebt nach Gottesdiensten. Und ich habe mich selbst in Frage gestellt, was habe ich nur gepredigt? Darum muss an dieser Stelle sich etwas ändern. Und wir wissen, dass die Worte, die über unsere Lippen kommen, im Herzen geboren werden. Nun gebraucht Gott keine glühenden Kohle im wörtlichen Sinn. Wir würden alle mit der dicken Lippe rumlaufen. Deshalb reden vielleicht auch viele so geschwollen. Es ist Jesu Sterben auf Golgatha, das Reinigung bewirkt. Da wurden wir vorhin schon darauf hingewiesen. Jesus reinigt uns von aller Sünde in ihrer vielschichtigen Art. Jesus hat die Sündenfrage auf Golgatha geregelt. Schuld und Schuldgefühle kannst du bei ihm abladen. Jesus wird dir vergeben. Das ist ein anderes Wort für reinigen. Nachdem Jesaja seine Schuld vor Gott bekannte und Vergebung erhielt, hat ihn Gott neu beauftragt. Er wurde nicht gezwungen, er ging freiwillig. Gott fragt, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Hast du den feinen Unterschied herausgehört? Gott fragt nicht, wer wird für mich gehen, sondern wer wird für uns gehen? Klingt das Thema dieses Sonntags Trinitatis hier nicht ein wenig an? Und da meldet sich Jesaja. Hier bin ich, sende mich. Ach, Tarifvertrag wird nicht ausgehandelt. Nur die Aufgabe wird abgesprochen. Und wie sah die Aufgabe aus? Oh Mann, ich lese die Aufgabe. Und Gott sprach, geh und sprich zu diesem Volk. Hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich. Und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Boah, Gericht. Und Jesajas Antwort? Aus einem erschrockenen Herzen heraus fragt er, wie lange? Wie lange, Herr? Das Evangelium, die frohe Botschaft, geben wir gern weiter. Gott liebt dich, er hat einen Plan für dich. Johannes 3,16 wird sehr oft zitiert, könnt ihr nachher bei der Weltmeisterschaft dann wieder sehen, wie da nur 3,16 dort steht, auf vielen Schildern. Also hat Gott die Welt geliebt. Das sagen wir gerne weiter. Darüber freuen wir uns, über den Vers Johannes 3, Vers 16. Aber im gleichen Kapitel, 20 Verse weiter, steht dieses. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über dir. Johannes 3, Vers 36. 3,16 und 3,36 gehören irgendwie zusammen. Zum Evangelium gehört auch das Aufzeigen der Folgen einer Ablehnung. Und dabei kommt es ganz stark auf den Ton an. Nicht die Faust, nicht der erhobene Zeigefinger. Jesaja und Jeremia haben mit Tränen in den Augen dem sündigen Volk die Wahrheit gesagt. Sie haben geheult, bitterlich geweint. Und in einer Bibel, wo ich den Jesaja gelesen habe, habe ich mir immer Tränen daneben gemalt. Es ist Gottes Tränen, die dort geweint werden. Und das sind sehr, sehr viele. Gericht ist keine Drohbotschaft, sondern es muss uns zu Herzen gehen und die Menschen gewinnen. Das ist wichtig. Es kommt auf den Ton an. Die Musik ist wichtig, die Melodie, wie ich etwas sage. Jesus hat auch Gericht angekündigt über Jerusalem. Und wie heißt es dort? Er hat dabei geweint. Jesus hat Gefühle gezeigt. Er konnte auch die Peitsche nehmen. Aber er hat geweint, als er über Jerusalem geweint hat und gefragt hat, wie oft habe ich versucht, dich zurückzuholen. Und du hast nicht gewollt. Zum Evangelium gehört das Wort vom Gericht. Aber das Gerichtswort ist niemals das Letzte. Was Gott als Letztes mitteilt, ist sein Heilsangebot. Kreuz und Auferstehung. Zuerst das Gericht, das Kreuz, das ist aufgestellt worden. Da hat Gott das Gericht über die ganze Menschheit an seinem Sohn ergehen lassen. Erst das Gericht und dann das Heil oder die Verherrlichung, die Auferstehung. Jesus ist von den Toten auferstanden, darum werden auch die Menschen einmal auferstehen. Und für Jesu Nachfolger wird sich das Heil, die Rettung zu diesem Zeitpunkt vollenden. Ich freue mich auf den Tag, wo unser Herr Jesus sein Taschentuch herausholt und meine letzte Träne abwischen wird. Und die Jesus nachfolgen, den Auftrag ausüben. Sie werden im Rampenlicht Gottes stehen, ohne Angst, denn ihre Schuld ist vergeben. Amen.